Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und dass ihr euch habt nicht abhalten lassen. Und ich möchte am Anfang noch mit uns beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Namen zusammenkommen können, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Und wir danken dir, dass du für uns was vorbereitet hast. Und wir wollen das von dir abholen. Wir wollen alles, was ja heute von dir geplant ist und was hier geschehen soll. Wir wollen dich bitten, dass es wirklich Realität wird. Und wir bitten dich, dass dein Wort wirklich lebendig wird in unseren Herzen und dass es uns in Bewegung bringt und dass es uns Frieden bringt und dass es uns Hoffnung bringt. Amen. Ja, der Anteil waren die ersten Worte. Zurzeit haben wir eine Predigtreihe, eine Mini-Predigtreihe, also drei Gottesdienste. Vorige Woche hat der Ant angefangen und es geht damit darum, um dieses Buch Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Von diesen zwei Amerikanern, Dave und John Ferguson. Und ja, für alle, die vorige Woche nicht da waren, habe ich einen kleinen Einstieg gemacht. Also der Grundgedanke dieses Buches ist, wenn es Gott wirklich gibt und wenn es wahr ist, was in der Bibel steht, also die Bibel ist die Grundlage dieses Buches oder inspiriert von diesem Buch natürlich und die Wahrheiten, die in der Bibel stehen. Ja, und wenn das wahr ist, was Gott da in der Bibel über sich selber sagt, ja, dann muss ich ihn erfinden können. Und dieses Buch ist eine Einladung, mit Gott zu reden und damit zu rechnen, dass er auf dich wartet und dass er dir zuhört und dass er dir auch antwortet. Und wenn wir uns das Coverbild hier so anschauen, dann ploppt vielleicht bei dem einen oder anderen von euch die Worte von Jesus auf, die er im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 9 gesagt hat. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr mich finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Das ist die Einladung von Jesus, zuversichtlich zu beten. Und dazu gibt es allen Grund, denn das entspricht dem Willen seines Vaters. Und wenn wir mal gucken ins Alte Testament, da ließ Gott seinen Propheten Jeremia zum Volk Israel sagen, als sie durch eine absolut harte Zeit gingen, als sie in babylonischer Gefangenschaft waren, und damals haben sie sich total verlassen gefühlt, verloren gefühlt, waren voller Angst. Ich glaube, die Situation, was zurzeit so ja, in manchen Teilen der Welt jetzt so passiert oder auch vielleicht schon bei uns, das ist vielleicht ein ganzes Stück ähnlich. Und damals ließ Gott sagen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das war übrigens die Jahreslosung vor genau 20 Jahren, im Jahr 2000. Und etwas zu suchen bedeutet immer, sich auf dem Weg nach etwas zu machen. Warum die hier eine Couch gewählt haben, das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Aber ja, etwas zu suchen bedeutet, aktiv zu werden. Egal, ob du dein verlorenes Portemonnaie suchst oder was zu essen oder auch Gott suchst. Wenn du anfängst zu suchen, begibst du dich auf eine Reise, deren Ausgang du nicht kennst, ja? Ob du was findest, wie du es vorfindest, ja, und was du überhaupt vorfindest. Und vorige Woche hat der Ant diesen schönen Reisekoffer mitgebracht hier, diesen großen. Das soll das verdeutlichen. Diese Reise, auf die du dich begibst, wenn du mit deiner Suche startest. Und wir wissen auch, eine Suche, das ist keine Wellnessreise, sondern eher begleitet so von Anstrengung, von Verzweiflung und von Enttäuschung. Und jeder, der schon mal was richtig gesucht hat, ja, der kennt das auch. Und dann gibt es auch noch den Schmerz darüber, dass du das verloren hast. Und die Angst, vielleicht umsonst zu suchen. Ich kenne den Ausgang meiner Suche nicht und ob sich meine Mühe und mein Einsatz lohnen werden. Das ist ein bisschen wie bei einer Wette oder bei wenn ich einen Lottoschein ausfülle. Ich weiß zwar, es gibt eine Chance auf einen Gewinn, weil es Menschen gibt, die bei dieser Suche schon oder bei diesem Spiel schon gewonnen haben und die dabei ihr Glück gefunden haben. Und es ist aber auch so die traurige Wahrheit, wenn es uns halbwegs gut geht, wenn es halbwegs alles rund läuft und wir über die Runden kommen, dann scheuen wir uns auch, irgendwelche Mühen oder Risiken einzugehen. Ganz anders wird es, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht und wir keinen anderen Ausweg mehr sehen. Und dann sind wir auch bereit, alles auf eine Karte zu setzen und ein Risiko mehr einzugehen. Bei dieser Wette mit Gott, gibt's ihn oder gibt's ihn nicht, kann ich eigentlich nur gewinnen. Wenn ich gewinne und Gottes Wirken erlebe, dann ist es wunderbar. Wenn aber absolut nichts passiert und mein Suchen und Bitten ins Leere läuft, dann bin ich am Ende meiner Reise auch um eine Erfahrung reicher und um eine Erkenntnis reicher. Da ist tatsächlich niemand. Und Gott, Jesus und Heiliger Geist ist nur Gedankenkonstrukt. Und dieses Buch ist jetzt eine Einladung, 30 Tage lang zu beten. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und darauf zu wetten, dass er dich hört. Er hat es versprochen. Es ist allerdings, er hat es nicht in einem bestimmten Zeitraum versprochen, muss ich auch dazu sagen. Also nicht in diesen 30 Tagen. Aber die Erfahrung dieser Autoren haben das so gezeigt, dass es wirklich oftmals in diesem Zeitraum passiert, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben oder mit Jesus. Also dass sie wirklich da in dieser Zeit eine Antwort kriegen. Es gibt manche, da ist es sofort und manche, da ist es vielleicht auch Jahre. Ja, und wenn du dich darauf einlässt, brichst du zu einer Reise auf aus deinem jetzigen Leben, aus deinem Alltag, aus deiner Komfortzone, aus deiner Bequemlichkeit, aus deinem unbefriedigten Alltagstrott und aus deinem vielleicht auch unerfüllten oder gar schmerzvollen Leben. Du durchläufst auf dieser Reise 5 Phasen, ich habe das mal genannt Länder, die du durchquerst. Und das erste Land, das vor deiner Tür liegt, das vorige Woche, wo der Ant drüber gepredigt hat, ist das Land, in dem deine Sehnsucht erwacht. Und du hast schon den ersten Schritt hineingetan, wenn du spürst, dass dir etwas in deinem Leben fehlt. Wisst ihr, ob ihr das kennt? He? Trotz vieler positiver Umstände, die du hast, merkst du, eigentlich müsstest du viel glücklicher und zufriedener sein. Aber da ist so diese tiefe Ahnung, es muss doch mehr geben. Es muss noch was anderes geben. Das kann doch nicht alles sein. Das Erwachen deiner Sehnsucht oder das Erwachen der Sehnsucht kann sich auch darin zeigen, dass du spürst, du jagst etwas hinterher und weißt das aber so tief im Herzen, es wird dich niemals ganz befriedigen. Oder es gibt in dir einen Hunger, der sich nicht sättigen lässt. Wenn du dich wirklich rufen lässt und aufbrichst und dich entscheidest, wirklich auf diese Suche zu gehen nach dem lebendigen Gott, dann brauchst du keinen schweren Reisekoffer mit dir rumzuschleppen, sondern du hast nur ein ehrlich gemeintes Gebet im Gepäck, das du täglich beten darfst, so oft du magst. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Dieses Gebet ist praktisch dein Wetteinsatz, aber das ist nur der erste Teil deines Gebetes. in den jeweiligen Ländern, die du durchquerst, das sind insgesamt 5, gibt es immer noch einen zweiten, ganz spezifischen Teil. Und beim Erwachen der Sehnsucht beten wir, wie hier steht, und erwecke in mir die Fähigkeit zu erkennen, dass du es bist, der in meinem Leben fehlt. Es kommt darauf nicht an, das so oft wie möglich hier herunter zu spulen, sondern es geht darum, unser Herz mit hineinzunehmen. Also von ganzem Herzen zu suchen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns zu Hause gibt es einen Unterschied, wer was sucht. Also am erfolgreichsten ist meine Mutter, die ist absolut beharrlich, die ist konzentriert, die ist fokussiert, ja, und die findet wirklich am meisten. Ich bin nicht ganz so aktiv und auch weniger erfolgreich, weil ich mehr mit dem Kopf suche. Also ich versuche mich zu erinnern, wo jetzt wo es hingekommen sein könnte. Und mein Mann, der ist noch effektiver, bevor er überhaupt anfängt zu suchen, mit Kopf oder mit Herz, da ruft er erstmal mich oder meine Mutter um Hilfe und lässt uns suchen. Und da ist auch sehr erfolgreich. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich finden lassen. Nun hat jeder Mensch von uns auch eine ganz andere Ausgangslage und seine eigene Geschichte mit Gott. Es gibt Menschen, die ihn überhaupt noch nicht kennen. Oder es gibt Menschen, die ihn nur vom Hörsagen kennen. Das hat Hiob von sich behauptet. Aber ich glaube, es gibt auch viele Christen, die Gott nur vom Hörsagen kennen. Von das, was sie immer wieder hören, was sie von klein auf gehört haben, von ihren Eltern, wie Gott ist, vom Pfarrer oder und die aber keine Erfahrung gemacht haben. Die wo das so, wie Latein ist auch so eine tote Sprache, wo das also so, ja, so ein Gedankenkonstrukt ist. Es gibt auch Menschen, die waren mal ganz eng mit Gott zusammen und haben ihn dann aber vergessen über ihre Karriere, Familie, was auch immer. Und es gibt auch Menschen, die so Schweres erleben mussten, dass sie mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen oder auch das nicht mehr konnten. Da haben sich so viele Warum-Fragen wie so eine Mauer zwischen ihnen und Gott aufgebaut. Und es gibt auch noch, und es ist keine kleine Gruppe, viele Menschen, denen wurde ihr Glaube an Gott verdorben, weil sie so von Christen enttäuscht wurden. So wie Christen das, was sie glauben und das, was sie aber leben, was sie von ihnen erlebt haben. Und dass sie dadurch mit diesem Gott der Christen nichts mehr zu tun haben wollen. Wer sich dieses Buch zulegt, da, also wir haben 10 Stück, hat er der Christoph mitgebracht, kostet 15 €, der findet am Ende, das ist echt klasse, so eine Anleitung für jeden Tag, Tag 1, Tag 2, und da gibt es immer Fragen. Das sind wirklich Fragen, die man sich sonst nicht stellt. Und dazu noch eine Aufforderung, wie man diesen Fragen nachgehen kann und dann dieses Gebet. Also ich finde das echt eine super Anleitung. Und Fragen, die hier auftauchen, sind zum Beispiel, wann habe ich Gott vergessen? Oder wo bin ich vom Leben enttäuscht worden? Wo suche ich nach Liebe? Erfüllt mich mein Leben? Hat es einen Sinn? Was hat dazu beigetragen, dass ich mich von Gott entfernt habe? Oder was sind meine tiefsten Sehnsüchte, die die Welt nicht stillen kann? Unsere tiefsten Sehnsüchte sind ganz starke Triebkräfte, die uns im Leben vorantreiben. Aber unsere tiefsten und unerfüllten Sehnsüchte sind es, die uns von Gott wegziehen und die uns aber auch wieder zu ihm hinziehen. Der Ant hat es vorige Woche schon angekündigt, dass diesem Buch eine Geschichte zugrunde liegt. Ich vermute, also wer schon eine Weile mit Gott unterwegs ist, der kennt die. Das ist eine der schönsten, finde ich, und vielleicht auch bekanntesten Geschichten der ganzen Bibel. Und zwar ist es dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. könnt ihr, also wer mag, könnt das jetzt noch mal lesen. Ein junger Mann aus gutem Hause lebt daheim mit seinem Bruder unter dem Dach seines Vaters. In Sicherheit und Rundumversorgung. Das könnte ja eigentlich so schön sein, wäre da nicht die immer stärker werdende Sehnsucht nach was Besserem, nach was Aufregenderem, nach was Erfüllenderem, als das, was er zu Hause bei seinem Papa und vielleicht auch noch unter der Fuchtel seines großen Bruders hatte. Dieses Verlangen, es muss doch noch mehr geben. Vielleicht kennt ihr das. Oder deine Sehnsucht kann auch in eine andere Richtung gehen, ein bisschen anders. Zum Beispiel die Sehnsucht nach einer tiefen, echten Liebe. Oder danach etwas mit deinem Leben zu bewirken. Oder die Sehnsucht, es besser zu machen als andere. Oder dein größtes Verlangen besteht darin, Antworten auf die schwierigsten Fragen deines Lebens zu finden. Wenn dieses Verlangen oder diese Sehnsucht in dir erwacht, gibt's also für mich zumindest drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die erste ist verharren. Ich bleibe, wo ich bin, im Bild hier mit dieser Jahreslosung von 2000, auf dem Sofa sitzen. Das heißt, ich gehe dem nicht nach, ich unterdrücke dieses Verlangen oder ignoriere es. Wenn du dich für diese Möglichkeit entscheidest, dann darfst du dich nicht wundern, wenn dein Leben immer unzufriedener und unerfüllter wird und du mit Traurigkeit, mit Neid, mit Hartherzigkeit oder gar mit Bitterkeit zu kämpfen hast. Über den ältesten Sohn, der sich für dieses Verharren entschieden hat, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, erfahren wir zu Ende dieses Gleichnisses, dass er neidisch ist, dass er sich nicht freuen kann, dass er nicht feiern will und dass er so Dienerdasein führt. Das ist die eine Möglichkeit, verharren. Die zweite Möglichkeit habe ich genannt, suchen beim Urheber. Das heißt, ich stelle mich meiner Sehnsucht, ich lasse sie zu, und dann aber wende ich mich an dem, der sie in mich hineingelegt hat. Das ist eine riesengroße Abkürzungsmöglichkeit für unsere Reise, die aber schwer zu finden ist. Es braucht nicht nur dieses Wissen im Kopf, sondern die Gewissheit im Herzen, dass das, wonach ich mich sehne, schon für mich bereit liegt und entdeckt werden will. Der jüngste Sohn wählt die dritte Möglichkeit, suchen im Alleingang. Er versucht, seine große Sehnsucht selbst zu stillen und das hat ihn dann am Ende weit von zu Hause weggetrieben. Der Vater lässt ihn ziehen, denn er weiß, manchmal müssen seine Kinder oder wir Menschen das Weite suchen, um das Naheliegende zu finden. Zunächst scheint es ja auch zu gelingen, ja? Endlich selbstbestimmt leben, erfolgreich sein, scheinbar gute Antworten finden, geliebt zu werden oder wenigstens beliebt zu sein. Koste es, was es wolle und es kostet ihn was. Solange wir noch genug Vorrat in der Tasche haben, merken wir nicht so leicht den Preis, den wir zahlen, wenn wir versuchen, unsere Sehnsüchte selbst zu stillen. Dieser Zustand kann über viele Jahre gehen, solange wir selbst unsere Gesundheit oder auch unser Umfeld das mitmachen. Wir wollen das nicht wahrhaben und schon gar nicht, dass auch die Menschen, die uns anvertraut sind, oftmals für uns mitbezahlen, ob sie wollen oder nicht. Aus fehlgeleiteten Sehnsüchten werden ganz leicht Süchte. Und ebenso aus unterdrückten Sehnsüchten, die ich mir nicht anschauen will, wenn ich mich für die erste Möglichkeit entscheide. Oft merkt unser Umfeld viel eher, dass wir auf einen verhängnisvollen Weg geraten sind. Manchmal spüren wir aber auch, dass das, was wir tun, nicht gut für uns und für die Menschen um uns herum ist. Also, ja, wenn du in deinem Konsumverhalten die Kontrolle verlierst oder in deinem Internetverhalten, in deinem, was weiß ich, Medikamentenkonsum oder in allen möglichen Bereichen. Und manchmal merken wir es ja aber auch selber und das zeigt uns, dass wir auf unserer Reise schon das nächste Land betreten haben und dieses ist das Land, in dem unsere Reue erwacht. Wir scheuen uns, dieses Land zu betreten und zu durchqueren, weil es mit unangenehmen Gefühlen, oftmals auch mit Schmerz und mit Arbeit verbunden ist. Vor kurzem stand in der Jugendlosung so eine Geschichte, die will ich euch kurz erzählen. Ein Mann sitzt im Bummelzug. Bei jeder Station steckt er den Kopf zum Fenster heraus, liest den Ortsnamen und stöhnt. Nach 4 oder 5 Stationen fragt ihn sein Gegenüber besorgt, tut Ihnen etwas weh? Sie stöhnen so entsetzlich. Da antwortet er, eigentlich müsste ich aussteigen. Ich fahre dauernd in die falsche Richtung. Aber hier drinnen ist es so schön warm. Wenn ich hier den Absprung verpasse, dann wird nicht selten aus einem Ich will nicht ein Ich kann nicht anders. Und ich verliere die Kontrolle über diesen Lebensbereich und fahre mein Leben mehr und mehr an die Wand. Ich kann nicht mal aufhören, selbst dann, wenn der Preis, das zu bekommen, was ich will oder brauche, immer höher wird. Jesus erzählt in seinem Gleichnis, dass der junge Mann im fremden Land, da wo er eigentlich gar nicht hingehört, alles nach und nach verliert. Und dann kommt noch überraschend eine Teuerung. Plötzlich in kurzer Zeit ist alles weg. Es geht schon lange nicht mehr darum, sich selber glücklich zu machen. Es geht inzwischen ums nackte Überleben. Und an dieser Stelle erkennt er, mir bleibt keine Zeit mehr. Entweder ich verlasse diesen Schweinetrog oder ich komme hier um und, das steht nicht in der Bibel, aber die Schweine fressen mich dann auf. Schweine sind Allesfresser. Die würden das tun. Wenn in dir die Reue erwacht, dann verschließt du dich nicht mehr vor deinem eigenen Elend und an dem, was aus dir geworden ist. Und auch nicht vor dem, was du mit anderen gemacht hast. Und das sind ganz, ganz tiefe und schmerzhafte Punkte des Erkennens. Ich habe selber in letzter Zeit ganz viele solcher schmerzlichen Momente des Erkennens gehabt. Und die waren dann begleitet von solchen Sätzen. Was mache ich hier eigentlich? Oder was habe ich nur getan? Wie konnte ich nur? Das sind so tiefe Sätze für dieses Erkennens. Und wenn in dir wirklich eine tiefe Reue erwacht, dann steigt auch der Wunsch auf, könnte ich doch nur noch einmal von vorn anfangen. Und darum ist das Gebet, wenn wir durch das Land, in dem unsere Reue erwacht, reisen auch, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Zeig mir die Möglichkeit, dir noch mit dir noch einmal ganz von vorne anzufangen. Das Erwachen muss auch nicht so dramatisch und krass verlaufen, wie das jetzt bei unserem jungen Mann im Gleichnis ist, oder so schmerzlich wie bei dem Max, also dessen Geschichte hier im Buch steht. Also das ist, da tut einem jetzt noch das Herz weh, wenn man daran denkt. Wie viel Leid wären beiden Männern erspart geblieben und auch den Angehörigen, zumindest bei Max, wenn sie eher erkannt hätten, wie es um sie stand und wenn sie die Kehrtwende geschafft hätten und nicht erst am absoluten Tiefpunkt. Ich habe hier die Fragen, die uns helfen wollen, dieser Reue ein Stück oder dem auf die Spur zu kommen, was ist in unserem Leben, was schiefgelaufen ist. Was sind die Dinge, über die ich nachdenke, die mich von Gott wegziehen? oder welchen Dingen gebe ich mich hin, die mich von Gott ablenken? Oder welchen Dingen, die mich näher zu Gott bringen könnten, gehe ich aus dem Weg? Das ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten, aber kleiner Tipp, frag mal deinen Ehepartner, deinen Freund oder aus deiner Familie jemand, die wissen das meistens und sehen das meistens viel besser als du selber. Wenn wir zu Gott zurückfinden wollen, muss ich an diesen Punkt kommen, an dem ich sage, Gott, ich will noch einmal von vorn anfangen. Denn das leitet in eine Kehrtwende um 180 Grad ein. Es reicht nicht, in eine Sache, die schiefgegangen ist, nur zu bedauern, ohne mir meiner kleinen und großen destruktiven Verhaltensweisen bewusst zu sein und sie auch ändern zu wollen. Solange ich nicht wirklich auf ein neues Leben zugehe, das auf mich wartet und das mir gehören soll, werde ich immer wieder in meinem alten Leben voller Schmerz und Langeweile und manchmal auch Selbstzerstörung landen. Gott gibt uns selten etwas Neues, solange wir das Alte, Kaputte nicht loslassen. Und Buße tun, das heißt auch, ich will von vorn anfangen. Buße ist Bewegung und nicht bewegt sein. Dieses bewegt sein oder bedauern gehört dazu, aber wir dürfen darin nicht stecken bleiben. Vielmehr soll dieses Bedauern nur der Anfang sein, eine Art Katalysator, der uns in Bewegung setzt. Paulus, der hatte in seiner Vergangenheit, oder Paulus hatte eine Vergangenheit, die ihm allen Grund zum Bedauern gegeben hätte. Und er schreibt dazu, denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Eine Traurigkeit ohne Umkehr dagegen führt zum Tod. Wie viele Beziehungen sind schon daran gestorben? Ehen, Elter-Kind-Beziehungen, Freundschaften. Wie viele hat dieses Bedauern ohne Umkehr kaputt gemacht? Weil immer wieder der andere immer wieder enttäuscht wurde. Immer wieder geglaubt hat, ja, jetzt wird's besser, jetzt. Und nichts ist passiert. Wie viele Leben und Lebensbereiche gingen dadurch ein? Es gibt Menschen, die bleiben ein Leben lang im Bedauern hängen. Vielleicht sogar bei dem Wunsch, noch einmal von vorn anfangen zu können. Was sie aber nicht schaffen, ist, sich von ihrem alten Leben abzuwenden, in ihm den Rücken zu kehren. Es gibt aber Gott sei Dank auch Menschen, und ich hoffe, zu denen gehören wir alle dazu oder wollen dazugehören, die sich von ganzem Herzen ein anderes Leben wünschen und die in festen Entschluss fassen, bis hierher und nicht weiter, ich kehre um. Mit diesem Entschluss zur Umkehr, dieser Buße, betreten wir schon das dritte Land von insgesamt 5, hatte ich ja schon gesagt, meiner Reise. Wenn es mir dämmert, dass ich es nicht aus eigener Kraft schaffe, einen neuen Anfang zu machen, dann bin ich schon im Land, in dem meine Hilfsbedürftigkeit erwacht. Und das ist nach dem Erwachen der Reue, ist auch ein schwieriges Land, aber das ist nach dem Erwachen der Reue ein riesiger Schritt auf dem Weg zurück zu Gott. Und der junge Mann im Gleichnis von Jesus, da lesen wir ja von seinem Selbstgespräch, ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Mit diesem Vorsatz, seinen Vater um Hilfe zu bitten, um Hilfe zum Leben, eigentlich zum Überleben zu bitten, kehrt der Sohn seinem alten Leben den Rücken und setzt sich in Bewegung. Sich die eigene Hilfsbedürftigkeit und Hilflosigkeit einzugestehen, ist für viele von uns ein schwerer Schritt. Dieses Eingeständnis, ich schaff's nicht alleine, und dann gar noch um Hilfe zu bitten, ist für die meisten von uns viel, viel schwerer, als selbst Hilfe zu geben. Ich weiß nicht, ob ihr mir das glaubt. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann macht mal ein Gedankenexperiment und fragt euch mal, was euch lieber ist. In unserer Gemeinde in einem Aufruf zu einer praktischen Hilfe, zum Beispiel bauen oder sauber machen, zu folgen, ja, und gehen und zu helfen, oder Spenden sammeln zu gehen, andere um Hilfe zu bitten. Für unseren Bau oder für Holy Starfire zum Beispiel. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeige dich mir, wecke in mir die Bereitschaft, dich um Hilfe zu bitten. Das ist unser Gebet in dem Land, in dem das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit unser Thema ist. Wir werden unseren Weg zu Gott niemals finden können, wenn wir nicht zugeben, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wir finden aus eigener Kraft keine Erfüllung, wir finden auch keinen Halt und wir schaffen es auch nicht, unsere alten destruktiven Lebensmuster abzulegen. Wie oft willst du noch versuchen, aus eigener Kraft Gott zu dienen oder ihm zu gefallen? Wir schaffen es nicht auf Dauer aus eigener Kraft. Kurz mag sein. Und das müssen wir aber auch nicht. Und das ist gut zu wissen. Und noch besser ist es zu wissen, dass unsere Hilfe einen Namen hat. Und dieser Name ist Jesus. Er wird dich niemals verlassen, so wie er auch mich niemals verlassen hat. Und es ist mir schon oft in meinem Leben passiert, dass ich in einer Sackgasse oder so am Boden zerstört oder so hoffnungslos oder war oder gar vorm Schweinetrog gesessen habe. Und es wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Es passiert uns immer wieder in unterschiedlichsten Bereichen. Aber ich durfte jedes Mal erleben, wenn ich mich von meiner Egozentrik und von meinem Stolz abgewendet habe, dann ist er da, um mich zu retten, um mich zu stärken, um mir zu helfen und um mich auf den richtigen Weg zurückzuführen. Es gab eine Zeit vor, ich weiß gar nicht mal, über 30 Jahren, da habe ich eine Essstörung gehabt und das war wirklich, also wenn das weitergegeben wäre, da war ich auf dem Weg, also wie der Sohn der. Und ich wusste, ich komme aber aus dieser Nummer, also irgendwann kam diese Erkenntnis erstmal, dass was nicht stimmt. Und dann habe ich das so gemerkt, ich komme aus dieser Nummer nicht allein raus. Da war mir das noch gar nicht so bewusst, wie lebensbedrohlich das ist. Das ist mir erst hinterher, also als ich da durch war, und das hat viele Jahre gedauert, aber Gott hat so ein Wunder in meinem Leben getan, also wo ich immer wieder nur staunen kann. Und das war nur eins von vielen. Gott liebt es, Gott wartet auf uns und Jesus liebt es, uns zu helfen und uns wirklich diesen Weg zu führen. Und dieses Buch, das muss ich wirklich sagen, ich habe erst ein bisschen gebraucht, um mich damit anzufreunden, aber das ist so genial und es ist eine echte Hilfe dabei. Und diese Gebete, wirklich diese Gebete, wir haben eine Woche lang, mein Mann, das ist so krass, was da erlebt hat. Und ich habe vorgestern, da habe ich die Predigt geschrieben, da hat ein Familienmitglied mich angerufen und da kam mir all das Problem wieder hoch, was immer mal kommt und wo wir gedacht haben, das müsste nun bald schon mal durch sein, und da dämmerte mir so lange, dass die Ursache dieses Problems nicht die Umstände sind, sondern dass es eine ganz große Lüge ist, die da im Herzen ist. Und dann kam noch diese Erkenntnis dazu, diese Lüge kann niemand anders als wir selbst, also als ich und mein Mann, aber ich glaube hauptsächlich ich, da hineingebracht haben. Also das war ein furchtbarer, also eine furchtbare, schmerzvolle Erkenntnis und auch zu wissen, ich kann es nicht mehr ändern. Ich weiß nicht wie, und ich sehe die Folgen und habe auch keinen Rat. Ich habe dann wirklich am Telefon habe ich um Vergebung gebeten, ich habe Buße getan und ich habe Gott gebeten, das zu ändern, wirklich einzugreifen und zu helfen, wie er immer. Und ich habe das in absolutem Glauben auch gebetet. Also das war so im Moment. Und Gott hat wirklich, also es waren keine 5 Minuten später, hat er Umstände geändert. Also die, ich kann das auch nicht erzählen. Ich kann bloß sagen, Gott hat alles in der Hand. Also alle Bereiche, alle Obrigkeit, alle, ihm gehört wirklich alle Macht. Es ist ihm nichts unmöglich. Und das, also das hat unseren Glauben unglaublich gestärkt, wie Gott Dinge verändern kann, wie du von einer Sekunde auf die andere eine völlig neue Situation ist und wo du merkst, dass da ist so was Grundlegendes geschehen. Gott, wie Gott helfen kann oder wie Gott ist, seine Möglichkeiten, das übersteigt unsere Vorstellungskraft unendlichfach. Und er ist gut und er hilft gerne. Und er liebt es, wenn seine Kinder auf dem falschen Weg sind, wenn sie es erkennen und umkehren. Es gibt diesen wunderbaren Satz im Buch: Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber Gott kann deine Zukunft ändern. Und das ist eine absolute Wahrheit. Das ist so wahr und so ermutigend wie das ganze Buch, mit dem wir uns nächste Woche noch einmal beschäftigen wollen. Es liegen ja noch 2 Länder auf unserer Reise vor uns. Wir wissen nicht, ob das hier sein wird oder ob das nur online sein wird, was auf uns zukommt. Aber das ist auch nicht wichtig. Was wir auch versuchen, hier euch mitzugeben, das ist nur ein kleiner Teil aus diesem Buch. Es gibt eine Fülle von bewegenden Geschichten, von tiefgehenden Fragen und Gedanken, die alle ein ganz großes lebensveränderndes Potenzial haben, wenn du dich mit ganzem Herzen darauf einlässt. Und ich musste auch stieg so in mir hoch, wie dieses Buch so punktgenau in unsere gegenwärtige Lage der Welt, von Europa und auch von Deutschland passt. Unsere Welt wird gerade mächtig erschüttert und so langsam dämmert es uns auch. Ich glaube, dass wir uns ein bisschen verlaufen haben und dass es nirgends auf dieser Welt auch einen sicheren Ort gibt, außer in den Armen unseres liebenden Vaters. An seinem Herz, dort hast du Schutz und Versorgung und dort gibt es für dich nur Liebe und auch keine Angst. Das geht ja die Geschichte weiter vom verlorenen Sohn, wo er dann wirklich wieder zu Hause landet, bei seinem Vater in den Armen seines Vaters. Ich kann dich nur einladen, mach dich auf, wo immer du auch gerade stehst, zu ihm nach Hause. Und Jesus wartet darauf, dir dabei helfen zu dürfen. Und er kennt den Weg. Er hat von sich gesagt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist die Tür. Und was noch wichtiger ist, nimm andere mit, die diesen Ort vergessen haben oder die ihn noch nicht gefunden haben oder die enttäuscht wurden oder wo sich irgendwas dazwischen geschoben hat. Zeig ihnen, wie sie ihre Mauern aus Schmerz überwinden können. Lass dir helfen und hilf anderen. Jede Krise, die wir durchleben, jede unserer persönlichen Krise und aber auch diese globale Krise, die über uns hereinbricht, birgt eine große Chance für uns herauszufinden, was brauche ich wirklich zum Leben? Was hält, was trägt mich? Und wir haben als Christen keinen Grund, in Panik zu geraten oder Panik zu schieben. Es gibt einen Unterschied zwischen Angst und zwischen Respekt. wenn ich Angst vor etwas habe oder ob ich Respekt vor etwas habe. Das Letztere, das finde ich gut. Es ist aber auf der anderen Seite nicht unsere Aufgabe, die Sorgen und Ängste anderer Menschen einfach so abzutun oder sie gar dafür zu belächeln oder zu verachten. Denn da, ehrlich gesagt, geben sich in uns Hochmut und Lieblosigkeit die Hand. Wir sind berufen, Hoffnungsträger zu sein und zu den Menschen die Hoffnung zu tragen und sie einzuladen. Ich habe auf meinem WhatsApp-Profil, da habe ich zum Jahresanfang, habe ich diesen Satz, begegne dem, was auf dich zukommt, mit Hoffnung und nicht mit Angst, von Franz von Sales. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich mal so in dieses Jahr passen würde. Ja, und kann sein, dass in nächster Zeit, dass sich für uns mehr Freiraum auftut, weil das ganze, ich sag mal, dieses ganze Rad, dieses Hamsterrad, in dem wir laufen, sich langsamer trägt. Und den kannst du nutzen, um entweder in diesem lebensverändernden Buch zu lesen oder am besten noch gemeinsam mit dem Buch des Lebens und dich auf die Suche zu machen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Es ist jetzt die beste Gelegenheit dazu. Und ich habe für euch zumindest ein paar Zettel. Vorige Woche hatte der Ant das erste Gebet vom Erwachen der Sehnsucht. Ich habe das erste nochmal draufgeschrieben und dann noch die zwei Gebete vom Erwachen der Reue und vom Erwachen der Hilfsbedürftigkeit. Und übrigens, das habe ich heute im Auto gehört, die Buchmesse ist ja ausgefallen und da werden jetzt der MDR, der stellt immer mal Bücher vor und die Autoren. Und da hat eine Neurowissenschaftlerin aus Amerika, die Marilyn Wolf, glaube ich, hieß die, hat ein Buch geschrieben und das wurde dort vorgestellt. Und sie behauptet darin, dass alles, was wir lesen, jedes Buch, das wir lesen, eine Veränderung in uns, in unserem Gehirn hervorbringt, die unwiderrufbar ist. Also alles, was du einmal, das hinterlässt in dir etwas. Und auch wenn du dich nicht bewusst daran erinnern kannst. Und gerade in der jetzigen Zeit, also auch durch die wir jetzt gehen und was auf uns zukommt, ich kann euch nur ermutigen, lest Gutes, lest das, was Hoffnung macht. Lest die Bibel, füllt euch mit Gutem. Da müsst ihr nicht alle Nachrichten, was so kommt, muss man nicht in sich reinziehen. Aber nutzt das. Wir haben als Christ dieses Geschenk. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du lebendig bist und dass du uns dein Wort hinterlassen hast und dass es am Menschen gibt, die es lieben, auch solche Bücher zu schreiben, die andere ermutigen. Und Herr, lass uns am Menschen sein, die wirklich zu dir nach Hause zurückkehren und die andere mit auf den Weg nehmen und die andere einladen. Und ja, gerade auch jetzt in dieser Zeit, Herr, lass uns deine Hoffnung zu den Menschen tragen. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du die Kontrolle hast über alles, über unser Leben, über Deutschland, über Europa und über die ganze Welt. Danke, dass es in deinen Armen sicher ist und dass wir dort geborgen sind und dass es bei dir alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Dass du alles hast, dass du all unsere Sehnsüchte stillst. Danke, dass du unser Vater bist. Amen.